herzlich willkommen zu unserem Podcast
Kindheitsrebellen. Ich bin Annalena.
Und ich bin Anna.
Heute soll es in unserem Podcast um den Beruhigungssauger gehen. Oder um den Schnuller oder um den Nuki oder fällt dir noch irgendwie ein anderer Name ein?
Huppi. Das ja. Haben hier mal ganz viele Eltern gesagt und ich habe das Wort vorher noch nie gehört. Das gab es bei uns irgendwie nicht.
Und irgendwie habe ich voll das Déjà-vu.
Zu Recht.
Verrückt, wenn ihr gleich hört, dass wir diese Folge schon zum zweiten Mal aufnehmen.
Ja.
Unser erster Versuch war letzte Woche Freitag. Und da mussten wir improvisieren, weil wir weder bei Annalena noch bei mir zu Hause aufnehmen konnten. Und haben uns so eine kleine Höhle gebaut in der Frühförderstelle, in der ich arbeite. Und das hat auch super funktioniert. Und wir hatten zwei Mikros. Und
naja.
Ach ja, stimmt.
Der Unfall geht eigentlich schon vorher los, stimmt. Weil ich bin ein Trottel. Ich habe alles mitgebracht. Ich habe zu Hause 10-mal in meine Tasche geguckt, ob ich wirklich alles habe, weil wir uns vorgenommen haben, auch Reels zu drehen. Und ich das Stativ brauchte und die Videomikrofone. Und dann haben wir die Höhle gebaut und das aufgebaut. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich den Adapter vergessen habe, um das Mikrofon an meinem MacBook anzuschließen. Das Podcast-Mikrofon. Dann waren wir kurz verzweifelt und haben gedacht, wir haben ja noch die Videomikrofone. Hm. Die haben wir dann auch benutzt. Und das war eigentlich vom Klang auch wirklich okay.
Ja.
Aber nach 30 Minuten ist Annas Mikrofon ausgegangen, weil der Akku leer war. Und wir haben es nicht gemerkt.
Und wir haben auch eine halbe Stunde oder so weiter geredet.
Ja.
Naja, dementsprechend war die Tonqualität. Ich meine, du hast das schon irgendwie ganz gut versucht zu retten, ne? Aber
ja, aber wir waren nicht zufrieden damit. Das hat nicht unserem perfektionistischen Anspruch entsprochen. Mhm. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, das heute nochmal aufzunehmen. Und haben uns aber dazu entschieden, euch das zu erzählen, weil das irgendwie eine Geschichte ist, die typisch für uns ist. Und es ist ja irgendwie eigentlich auch ganz lustig. Zumindest, wenn man nicht die Arbeit damit hatte. Jetzt sitzt du
ja
ganz dolle frustriert. Aber das Thema hat so viel Spaß gemacht und war so spannend, dass wir uns entschieden haben, wir machen das jetzt einfach nochmal. So, dass es in einer Qualität ist, in der wir damit leben können.
Genau. Und es könnte vielleicht deswegen dazu kommen, dass einige Situationen ein bisschen seltsam sind, weil wir das Gefühl haben, dass wir es vielleicht genauso oder so ähnlich schon mal erzählt haben. Aber lasst euch überraschen, wie wir das irgendwie hinkriegen, euch das nochmal nett zu verpacken.
Okay. Beruhigungssauger.
Das ist unser Thema. Und von vornherein sollten wir, glaube ich, sagen, dass dieser Podcast sich nicht gegen den Beruhigungssauger richtet und dass wir ihn auch nicht verteufeln wollen. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir benutzen ihn auch und er ist für uns auch wichtig. aber es gibt natürlich auch ein paar Aspekte, die da nicht so positiv dran sind und wir versuchen heute beide Seiten zu beleuchten. Mhm. Annalena, du bist ja auch Stillberaterin.
Ja.
Was kannst du denn aus Stillberaterinnenperspektive dazu sagen?
Ja, also je nachdem, wie intensiv man sich vielleicht auch schon mit diesem Thema beschäftigt hat oder wie intensiv man sich mit Stillberatung beschäftigt, wie vielen Stillberaterinnen man vielleicht auch auf Social Media folgt, wird man da, glaube ich, mit sehr unterschiedlichen Ansichten und Perspektiven konfrontiert. Es gibt ganz viele Kolleginnen, die den Beruhigungssauger ganz doll ablehnen und dafür auch gute Gründe haben. Ich finde immer, man sollte da einfach gut auf die Bedürfnisse der Familie gucken und trotzdem so ein paar Dinge beachten. Blöd ist natürlich immer, dass jeder Fremdsauger, egal ob jetzt der Schnuller oder die Flasche, dass die Gefahr mit sich bringt, dass eine Saugverwirrung entstehen könnte. Und das finde ich tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Ich hatte mich da vorher noch nicht so mit beschäftigt, aber das Kind saugt ja am Schnuller anders als an der Brust. Und es kann zu jeder Zeit passieren, dass das Kind plötzlich eins dieser Saugmuster quasi verlernt. Okay. Und dann quasi versucht, mit dem Saugmuster, mit dem es normalerweise am Schnuller saugt, auch an der Brust zu trinken. Ja, genau. Das ist schmerzhaft für die Person, der die Brust gehört.
Ja.
Und auch fürs Kind ist es kann es unangenehm sein einfach. Und kann auch dazu führen, dass das Kind das Stillen ablehnt. Weil es halt
frustrierend, oder?
Genau, weil es total frustriert ist. Weil es vielleicht entweder tut dem Kind selber weh, also einfach schon, weil die Muskulatur vielleicht ganz anders genutzt wird. Oder es kommt nicht so viel Milch. Mhm. Oder das kann es ja auch passieren, dass einfach die Brust dadurch weniger effektiv entleert wird. Mhm. Und damit ist es halt besonders in dieser Kalibrierungsphase, sage ich mal, schwierig. So in den ersten 6 bis 8 Lebenswochen. Da sollte man tatsächlich möglichst ganz auf den Schnuller verzichten.
Oh.
Genau.
Gut.
Darüber sprechen wir vielleicht gleich. Ja. Also einfach, weil das ja so die Lernphase des Stillens ist. Und wenn das Baby hier das Saugbedürfnis durch den Schnuller befriedigt und weniger an die Brust angelegt wird oder das nicht an der Brust befriedigt, dann kann es passieren, dass es seltener nach der Brust verlangt, wird die Brust seltener entleert.
Ja.
Und in diesen ersten 6 bis 8 Wochen richtet sich halt die Milchproduktion ganz doll nach der Nachfrage, also danach, wie häufig die Brust entleert wird. Wenn sie seltener entleert wird, wird also die Milchproduktion nicht ausreichend angelegt. Ja. Es könnte sogar passieren, dass das Baby schlechter zunimmt. Ja, und dass ich halt am Ende nicht ausreichend Milch habe, weil die Brust nicht oft genug entleert wurde. Jetzt habe ich ja gesagt, es kann dazu kommen und es kann passieren. Mhm. Und man sollte darauf verzichten.
Ja.
Und du hast gesagt, willst du vielleicht mal von euren eigenen Erfahrungen davon berichten?
Ja, also wir hatten das Thema Schnuller, wir hatten aber auch das Thema Saugverwirrung in der Geburtsvorbereitung mit der Hebamme. Und wir wurden auch zu einer richtigen Form beraten. Das können wir ja später auch nochmal aufgreifen. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld schon für eine Form entschieden. Wir haben gesagt, wir schließen das nicht kategorisch aus. Mhm. Ganz im Gegenteil, haben wir im Vorfeld gesagt, wir würden das schon ganz gut finden, wenn unser Kind den Schnuller auch nimmt.
Mhm.
So im Verlauf. Ne? Also man weiß, also, keine Ahnung, ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das sein wird. Das Kind ist geboren und dann? Also, hätte ich jetzt gedacht, vielleicht brauchen wir den jetzt noch nicht direkt. Und mein Kind wurde abends geboren, wir waren dann auf dem Zimmer. Und verrückterweise ist sie in der Nacht so alle 1,5 Stunden wach geworden. Da hat sie auch geweint. Richtig verrückte Sache. So ein Neugeborenes.
Sie hat nicht durchgeschlafen.
Oder, ja, ich weiß, es ist ganz komisch. Und ich als neues Elternteil, noch nie irgendwie, hatte ja auch noch gar kein Baby vorher, habe auch so in Richtung Versuch probiert, irgendwie sie zu beruhigen.
Und ja, wie soll man es auch anders machen?
Ja, ne? Also. Und überhaupt dieses Kind hochzunehmen war für mich schon eine Herausforderung. Ja, keine Ahnung, habe ich halt vorher noch nicht gemacht.
Ohne es kaputt zu machen.
Ja, es ist winzig und man denkt, oh, den Kopf stützen, es weint. Und die Schwestern haben es natürlich total gut gemeint. Ich habe frisch entbunden, die wollten mich unterstützen. Und ich habe aber gesagt, nee, ich möchte nicht, dass sie aus dem Zimmer genommen wird.
Und hätten sie das gemacht?
Ja, die hätten sie damit rausgenommen und hätten sie dann, glaube ich, beruhigt. Also ich hätte das nicht so gut ertragen können.
Ja, das kann ich verstehen.
Ich meine, ich kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass wenn man irgendwie eine super krasse, also dass man super krass fertig ist nach der Geburt und dann vielleicht auch dankbar dafür ist.
Ja,
das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich konnte in dem Moment, ich war noch richtig drüber.
Nehmen Sie es nicht weg.
Ich sah zwar aus wie eine Leiche, aber ich habe mich nicht so gefühlt und wollte mein Baby auch noch bei mir haben. Und dann hat sie gesagt, okay, dann hat sie eine andere Idee. Sie ist rausgegangen, kam wieder und hatte dann einen Schnuller in der Hand. Und ich war so, ich weiß nicht. Die so, ja, das probieren wir jetzt einmal. Ich so, oh nee, wir haben selber einen mit, ich würde gerne meinen nehmen, weil ich hatte eine andere Form. Das war mir irgendwie wichtig, weil ich ja, wie gesagt, von der Saugverwirrung gehört hatte. Und die Empfehlung, die wir gekriegt haben, warte, halt dir kurz die Ohren zu. Eine Kirschform. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber auf jeden Fall hatte ich den mit und wollte ihr den dann geben. Dann hat sie den auch genommen. Ja, und seitdem hat sie den bekommen.
Mhm.
Und das war halt super früh. Also sie war halt, keine Ahnung, 4 oder 5 Stunden alt. Und ja, für uns ist es insgesamt, glaube ich, eine gute Sache.
Ja.
Ich glaube, wir sind sehr oft sehr froh gewesen, sind jetzt aber an einem Punkt, wo wir sagen, wir müssen uns so langsam verabschieden.
Mhm.
Aber auch dazu können wir ja vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ja,
machen wir. Ich habe ja eben von der Kirschform gesprochen und habe zu gesagt, ja. denn eigentlich ist die Kirschform nicht die beste Wahl,
oder? Nee, das stimmt.
Warum?
Also, worauf ich mit meiner Frage eigentlich erstmal noch raus wollte, ist, dass du ja trotzdem ja, erfolgreich gestillt hast.
Ja, ja, das hat gut funktioniert.
Und es bei euch das Problem der Saugverwirrung nicht gab und auch nicht das Problem, dass irgendwie die Brust oder die Milchproduktion nicht ausreichend angeregt wurde. Sie hat gut zugenommen, das hat alles geklappt. Also wir wollen hier keine Panik verbreiten, aber ich finde es einfach wichtig, dass man weiß, das könnte passieren und ja, dass man auch einfach darüber informiert ist, dass oder wie sich das vielleicht äußern könnte, ne? Und dass man einfach eine informierte Entscheidung treffen kann. Das finde ich immer wichtig. Gleichzeitig kann der Schnuller halt auch sinnvoll sein, wenn wir jetzt zum Beispiel vielleicht eine Mama haben, die eh schon eine übermäßige Milchproduktion hat oder das Kind ein sehr hohes Saugbedürfnis hat. Da könnte es halt unter Umständen auch sinnvoll sein zu sagen, okay, wir beruhigen das Saugbedürfnis mit dem Schnuller, um die Milchproduktion nicht noch mehr anzuregen, weil wenn da eh schon sehr viel Milch ist, klar, also die meisten Mamas werden jetzt sagen, okay, zu viel Milch ist ja eigentlich voll das Luxusproblem, aber es ist halt auch schmerzhaft. Es kann fürs Kind total blöd sein, weil der Milchspendereflex vielleicht viel stärker ist, das Kind sich ständig verschluckt, total überfordert ist mit der großen Menge. Und wenn wir dann noch sagen, nee, wir nehmen keinen Schnuller und das Kind befriedigt sein gesamtes Saugbedürfnis an der Brust, dann haben wir vielleicht irgendwann mit Unmengen an Milch zu tun.
Ja. So, also unendlichen Springbrunnen. Und das ist so einschränkend, aber auch im Alltag. Ne?
Ja.
Die Klamotten weichen durch.
Und es tut weh.
Ja. Und auch wenn du dann in der Öffentlichkeit stillen möchtest, du immer so einen kleinen Springbrunnen hast, den du erst beruhigen musst. Das ist,
Ja, aber also es gibt durchaus auch Fälle, wo es sinnvoll ist. Ich finde es einfach gut, dass im Hinterkopf zu haben, dass es halt in den ersten 6 bis 8 Wochen vielleicht eher weniger angeraten ist. Und auch, ja, dass man einfach sich das individuell anguckt. Wenn ich ein Kind habe, das super viel weint und ich das gar nicht die ganze Zeit an die Brust anlegen kann, dann kann es mich ja auch einfach entlasten.
Genau.
Ja.
Und das ist auch, und das ist dann auch völlig okay. Und das heißt dann nicht, dass man irgendwie die Gesundheit seines Kindes extrem gefährdet, weil man jetzt selber einfach mal seine Ruhe haben möchte. Weil wenn man selber nicht mehr vernünftig auf das Kind reagieren kann, das ist ja genauso ein schwieriger Faktor. Mhm. Und das muss man einfach immer abschätzen.
Ja, zur Kirschform. Also vielleicht können wir erst mal drüber sprechen, warum der Schnuller vielleicht noch schwierig sein könnte.
Ja.
Das ist, glaube ich, nämlich eine ganz gute Überleitung dann dazu, welche Form vielleicht Sinn macht. Es geht ja nicht nur um das Stillen und die Milchproduktion. Es gibt ja auch Mamas, die gar nicht stillen möchten oder aus irgendwelchen Gründen nicht stillen können. Und trotzdem ist der Schnuller vielleicht nicht die optimale Wahl oder muss trotzdem mit Bedacht eingesetzt werden, weil der ja auch einen Einfluss auf die Gesichtsmuskulatur einfach hat. Mhm. Also vielleicht kann man da als Hörer oder Hörerin jetzt einfach mal so ein bisschen mitfühlen in seinem Mund, mit seiner Zunge. Genau, normalerweise die Zungenruhelage, wie es physiologisch richtig ist, also wenn du nicht drüber nachdenkst, sollte deine Zunge, wenn du nichts machst und einfach ruhig da sitzt, so wie hoffentlich jetzt beim Podcast hören, sollte die Zunge am Gaumen anliegen. Und wenn der Schnuller im Mund ist, dann tut sie das ja nicht, weil du steckst ja nicht den Schnuller zwischen Zunge und Unterkiefer, also Mundboden.
Das würde sich bestimmt ganz verrückt anfühlen, ja.
Ich stelle mir das wahnsinnig unangenehm vor, sondern der Schnuller steckt ja zwischen Zunge und Oberkiefer. Mhm. Damit wird die Zunge ja an den Mundboden gedrückt. Und dass die am Gaumen liegt, hat aber mehrere sinnvolle Gründe. Mhm. Zum einen wird sie da so ein bisschen gereinigt durch den Abrieb am Gaumen quasi. Ja. Und ja, alles, was sich da so sammelt auf der Zunge, verschwindet. Und ja, wenn der Schnuller aber am Gaumen liegt, erstens kann sich die Zunge nicht reinigen und dann drückt er ja auch, also im Babygesicht ist ja alles noch ganz weich, drückt er gegen den Gaumen und der wird dadurch höher und schmaler. Mhm. Und wenn wir jetzt mal nachfühlen mit unserer Zunge und uns vorstellen, dass wir so einen eher ganz hohen und schmalen Gaumen haben, dann können wir uns vielleicht auch vorstellen, dass sich der ganze Kiefer verformt und es auch zu Zahnfehlstellungen kommen kann. Und ich finde es da auch nochmal wichtig, dass diese Zahnfehlstellungen sich halt einfach auch schon dann entwickeln können, wenn noch gar keine Zähne da oder in Sicht sind, weil sich einfach der ganze Kiefer ja dem Schnuller quasi anpasst, wenn der zu lang und zu viel und zu oft im Mund ist. Und ja, wenn man da einfach mal in der Suchmaschine seiner Wahl nach offenem Biss zum Beispiel schaut, kann man auch sehen, wie sich das entwickeln kann. Mhm. Und ich finde, das sieht einfach, also ich finde das immer ganz schwer anzusehen, so wenn Kinder so einen krassen offenen Biss haben, weil das schon total schmerzhaft aussieht und ich mir gar nicht vorstellen möchte, wie weh das tut.
Ja, und selbst wenn das nur so in den Anfängen schon vorhanden ist, und das kann sich natürlich auch verwachsen, mhm, und auch wahrscheinlich, also es gibt auch Fälle, wo sich das relativ schnell verwächst innerhalb von 3 Monaten, je nachdem, wann man es dann eben absetzt und in welchen Wachstumsphasen, mhm, das Kind gerade ist, finde ich das aber total verrückt. Das hat mir unsere Zahnärztin gesagt, das Kind kann nicht abbeißen mit den Schneidezähnen, weil die kommen ja gar nicht aufeinander. Mhm. Ja? Und dann hat das Kind die Möglichkeit, so mit den Backenzähnen abzubeißen. Und wenn das Kind aber vielleicht erst oben und unten jeweils einen Backenzahn hat, also wie viele Zähne hat es denn zur, mhm, Verfügung, um überhaupt richtig zu essen?
Und mit den Backenzähnen abzubeißen ist ja auch wahnsinnig umständlich. Mhm. Und dann, also keine Ahnung, ich bin keine Zahnärztin, da habe ich mich vorher nicht mit beschäftigt oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch ungünstig ist für die Gesichtsmuskulatur, ja, oder? Wenn du alles mit, ja, den Backenzähnen, ja, machst.
Und auch für die Backenzähne an sich, weil die, mhm, sind ja eigentlich für diese Belastung gar nicht ausgelegt.
Ja, keine dafür einfach alles zu tun. Ja, 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 stimmt. Und genau, Gesichtsmuskulatur ist, glaube ich, auch noch mein Stichwort, weil wenn meine Zunge nicht da liegt, wo sie sein sollte, und mein Gaumen sich verformt und mein Kiefer irgendwie anders wächst, als es physiologisch richtig wäre. Ich kau ja dann, oder ich sauge anders, ich kaue anders. Mhm. Die ganze Gesichtsmuskulatur wird ja auch anders beansprucht, als es von der Natur vielleicht vorgesehen ist. Und man neigt viel mehr zu Mundatmung. Mhm. Und Mundatmung ist was super Schlechtes, weil du hast ein erhöhtes Risiko für Karies. Also, und das, mhm, haben wir jetzt schon doppelt, weil die Zunge, ja, wird nicht gereinigt, und die Mundatmung. Und für Entzündungen auch im Mund, logisch, wenn da alles ungefiltert, ja, reinkommt. Aber auch für vermehrte Infekte der oberen Atemwege, mhm, Nasennebenhöhlen, Ohren, weil das ja alles, ja, nicht richtig fließen kann.
Und bei den ganz Kleinen ist das eh alles noch, sind das alles so kleine, enge Zugänge, mhm, wo man ganz, ganz gut aufpassen muss, dass das alles belüftet ist. Und wenn dieser Risikofaktor noch dazu kommt, ist es halt ungünstig. Und dazu kommt ja auch noch einmal die Atmungsgeschichte, aber auch gerade bei Kindern, die ein bisschen älter sind, die vielleicht schon eine Krippe besuchen, dass die sicherlich schon anfangen zu sprechen und die nicht so gut verstanden werden, mhm, wenn der Schnuller im Mund ist. Und das beeinträchtigt wieder auch die soziale Interaktion, mhm, mit den anderen Kindern, aber vielleicht auch mit den ErzieherInnen. Und auch wenn der Schnuller nicht im Mund ist, weil, wir haben ja gerade gehört, Muskulatur, Zunge, Kiefer, ist alles ein bisschen anders, hat sich an andere Sachen gewöhnt. Das heißt, die Laute werden vielleicht auch nicht so gebildet, wie sie eigentlich gebildet werden sollen. Und damit ist es noch schwieriger, mhm, die Kinder zu verstehen. Also es ist nicht automatisch so, und das heißt auch nicht, dass das sofort ein riesiges Drama ist. Bitte sucht alle Logopäden auf. So ist es nicht gemeint. Aber es ist eben ein weiterer Risikofaktor, über dessen man sich bewusst sein, mhm, sollte.
Ja, und also gerade Lautbildung ist ja auch was viel mit der Gesichtsmuskulatur, mhm, und mit der Zungenmuskulatur zusammenhängt. Und wenn mir das halt schwerfällt, ja, ist es umso schwerer, mich zu verstehen am Ende.
Mhm. Und ein anderer Faktor, glaube ich, den wir nicht unter den Tisch fallen lassen sollten, ist der Umgang mit eigenen Emotionen und mit Stress und, mhm, vor allem negativen Gefühlen. Weil ich habe immer scherzhaft gesagt, wir müssen uns mal auf die Suche begeben nach einer Suchtklinik, die Schnullersucht behandelt. Weil das fühlt sich manchmal so... Also ich bin da jetzt nicht selber abhängig, aber wenn ich Kinder sehe, die einen Schnuller haben und vielleicht auch mein eigenes Kind, dann denke ich manchmal, da ist schon eine starke Abhängigkeit da, mhm, weil das eben die Möglichkeit ist, die das Kind hat, um sich zu regulieren in Stresssituationen. Und in Momenten, wo der Schnuller sehr verfügbar ist und das Kind das ganz häufig nutzt, ist das natürlich Mittel der Wahl. Mhm. Ich fühle mich nicht gut, ich verlange nach einem Schnuller, damit es mir besser geht. Und ich verlerne vielleicht eigene Regulationsmöglichkeiten.
Und ich finde aber auch, dass es manchmal sowas, also was vielleicht auch so ein bisschen gesellschaftlich geprägt ist, zum einen, mhm, zu Babys gehört einfach gefühlt ein Schnuller. Also egal, was, ja, man sich so für Werbungen anguckt, wenn ich jetzt für Kurse auf der Suche nach Stockfotos war, mhm, oder so, kleine Kinder haben gefühlt immer einen Schnuller im Mund oder ganz viel. Auch wenn man Bilderbücher anschaut oder so Infobroschüren oder so, Kinder werden überall mit, ja, Schnuller dargestellt. Und was für mich noch so dazu kommt, ist so diese unterschwellige Erwartung der Gesellschaft, dass das Kind in der Öffentlichkeit zumindest nicht schreit.
Mhm.
Und
oder ganz schnell beruhigt wirkt.
Wenn irgendwo ein Kind weint, dann... Bitte kann diese Mutter jetzt dafür sorgen, dass, mhm, es damit aufhört. Und Stöpsel. Genau, der Schnuller wird dann irgendwie manchmal zu so einem richtigen Stöpsel, mhm. weil es vielleicht damit auch schneller geht ja. als auf andere Art und Weise.
Unbedingt.
Und gerade, wenn wir jetzt überlegen, die Alternative ist vielleicht mit dem Kind zu sprechen und es in seinen Gefühlen zu begleiten mhm. und halt nicht zu fördern, dass es die Gefühle unterdrückt und möglichst schnell ruhig ist, sondern eben erstmal zu verbalisieren, okay, wie geht's dir gerade damit? Und ich kann verstehen, dass du total sauer bist oder was auch immer gerade das Problem ist. Und mit dem Kind darüber ins Gespräch zu kommen, ist das ja auch was, was gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt ist. Weil dann alle wieder da stehen und sich denken, boah, dieses Gelaber bringt jetzt gar nichts, kann sie das mal lassen? Und das ist so ein, finde ich, so ein Teufelskreis, was auch ganz oft so frisch gebackene Mamas berichten, dass es sie total stresst und ihnen total unangenehm ist, wenn das Kind in der Öffentlichkeit weint, weil alle sofort gucken.
Und dich auch ansprechen und genau. unqualifizierte Kommentare kommen. Wow,
ja.
und das ist nicht zu ertragen.
Du hast immer das Gefühl, du machst es falsch.
Mhm.
Oder wenn du es nicht schnell genug in den Griff mhm. bekommst, dann kommen Kommentare oder dann ja, wirst du vielleicht auch so ein Stück weit bewertet von anderen.
Oder du fühlst dich bewertet. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht so, aber man ist ja selber auch so gestresst dadurch, dass das Kind weint und man vielleicht jetzt nicht so schnell beruhigen mhm. kann.
Ja, und das finde ich, also ich glaube, das ist eins der Probleme, wenn der Schnuller zu so einem Dauerstöpsel mhm. wird. Oder mhm. also einmal generell, wenn er schnell dazu benutzt wird, ja, das Kind ruhig zu stellen und dann, wenn er einfach zu lang im Mund ist. Und ja, natürlich, wenn ich immer nur lerne, okay, wenn ich gestresst bin, dann stecke ich den Schnuller mhm. rein und dann geht's mir gut. Dann ist das ja eigentlich eher so ein Ausschalten oder Verlagern des eigentlichen mhm. Problems oder der eigentlichen Gefühle, die dahinter stecken oder der eigentlichen Ursache für meinen ja. Wutausbruch. Sondern ich lerne ja auch so ein bisschen, okay, wenn ich traurig bin, dann muss ich schnell wieder leise sein, so ungefähr.
Na, und es gibt etwas anderes, was nicht, also ich kann nichts tun, außer mir diesen ja, Schnuller ja. zu nehmen. Und ich möchte aber auch noch mal die andere Seite beleuchten, dass man manchmal ganz froh ist, dass wenn das Kind ganz doll weint mhm. und man sagt, wir kriegen dich jetzt hier gerade nicht anders raus, dass es sich erstmal beruhigen kann, um erstmal auch auf ein Level wiederzukommen, wo man überhaupt ins Gespräch ja, gehen kann. Ja. Das muss man ja auf der anderen Seite auch sagen. Gibt es diese Situationen, wo man einfach total froh ist, dass man mhm. diese Unterstützung noch hat. Aber ja, irgendwie, du hattest beim letzten Mal was Gutes gesagt, dass man das irgendwie so dosiert einsetzen sollte wie Medizin. Mhm. Ne?
Ja, genau. Also man muss einfach ein gutes Gleichgewicht ja. finden, glaube ich. Und ich finde den Vergleich mit Medizin ganz hilfreich, dass man einfach sagt, wir nutzen den so lange wie nötig. Zum Beispiel, bis das Kind sich erstmal so weit reguliert hat oder beruhigt hat, dass ich es überhaupt wieder ansprechen mhm. kann. Manchmal ist es ja auch so, klar, wir sagen immer, ne, wir sollen Gefühle spiegeln und das alles verbalisieren. Aber manchmal sind die Kinder in so einer krassen Anspannung und so einem krassen Stress. Erstens, du kannst sagen, was du willst, ja. es kommt nicht an. Oder zweitens, es wird vielleicht sogar noch ja, schlimmer, wenn du immer mhm. wieder auf das Kind einredest ja. und sagst, ja, ich weiß, du bist ganz sauer. Und das Kind so, ja, ich bin sauer. Und
der steigert sich voll.
So.
Und,
ja. ja, dann brauchen wir manchmal auch erstmal was, um runterzufahren. Mhm. Und dann ist es vielleicht manchmal der Schnuller. Und da dann aber halt wirklich zu gucken, den zu nutzen, so lange wie nötig, aber so kurz wie möglich einfach. Ja. Weil diese ganzen Folgen und auch gerade so, was die Muskulatur und diese Verformung angeht, die kommen ja nicht von einmaligem Gebrauch oder von ab und zu, sondern meist davon, dass das Ding einfach viel zu lange im Mund bleibt. Und ja, wenn wir es einfach mit Medizin vergleichen, so ein bisschen, dann hilft uns das vielleicht auch nochmal zu reflektieren, wie oft nutzen wir den eigentlich gerade und würde ich auch Schmerzmittel oder sowas mhm. so intensiv nutzen, wie ich vielleicht gerade den Schnuller nutze.
Wie verfügbar ist er auch, ne? Ja, wo liegt er überall Fall. Rum?
Ja. Ja,
wie wenn, viele habe ich?
Ja, wenn jeden Tag oder wenn den ganzen Tag überall an jeder Stelle Schnuller verfügbar sind, ist das ja auch fürs Kind so total, oh, nehme ich mir mal ja. hier so nebenbei und stecke ja. ich mir jetzt mal so einfach schnell in den Mund.
Ja. ja. Oder auch beim Schlafen, ne? Als Eltern ist man froh, wenn das Kind in der Nacht wieder gut zur Ruhe kommt und legt deswegen vielleicht vorsichtshalber gleich noch ein paar mehr Schnuller mit ins Bett, damit es zur Not immer einen Griff bereit hat. Aber das war, also ich kenne die Situation zum Beispiel, dass ein Kind dann richtig unter Stress geraten ist, weil das hatte dann irgendwie zwei Schnuller in der Hand, hat es immer ganz schnell an dem einen gesaugt, dann am anderen, dann wieder am einen, dann am anderen. Oh Gott. Und das hatte gar kein, also ich hatte so das Gefühl, das hatte dann gar keinen Beruhigungseffekt mehr,
ja.
sondern das hat sich da irgendwie so, das war wie, okay,
jetzt noch schlimmer gemacht.
Jetzt habe ich an dem einen genuckelt, jetzt muss ich wieder an dem anderen nuckeln. Oh also das war ja. irgendwie richtig verrückt. Also ja, vielleicht war das auch einfach nur so eine verrückte Phase oder eine Ausnahmesituation, aber auch das kann irgendwie passieren.
Mhm. Und ja, da hilft es vielleicht einfach wirklich zu sagen, okay, wir achten jetzt mal wieder darauf, wo liegt eigentlich überall einer rum und wo ist der verfügbar? Zum einen fürs Kind, das nicht einfach ständig oder in so einen Stress zu kommen, sich ständig, welchen nehme ich jetzt, welcher ist besser?
Blaugrün, blaugrün.
Aber vielleicht auch für die Eltern, weil wenn ich erst, ich sag mal, wenn der zum Beispiel in einer Schublade in der Küche liegt und ich muss erst dahin gehen, um den zu holen, dann bin ich vielleicht eher nochmal in der Verlockung, darüber nachzudenken, laufe ich jetzt los, weil ich ihn wirklich brauche? Oder könnten wir das vielleicht auch anders regeln? Ich glaube, damit können wir uns selber auch so ein bisschen austricksen einfach. Ja. Aber wir haben immer noch nicht über die Form gesprochen. Mhm. Darauf wollten wir hinaus. Und Kirschform bin ich nicht so ein Freund von.
Okay. Warum?
Naja, so eine Kirschform ist ja schon relativ groß und viel im Mund. Und es sollte ja, oder es würde Sinn machen, wenn es möglichst brustähnlich ist. Mhm. So, dann geht's schon damit los? Ich war letztens einkaufen und dachte, also weil ich mich auch mit dem Schnuller-Thema ein bisschen ausführlicher beschäftigt habe, dachte ich, ich guck mal, was es so in der Schnuller-Abteilung gibt. Und dachte so, wow, es gibt alles. Alles, was du dir vorstellen kannst und auch alles, was du dir nicht vorstellen kannst. Also erstmal war ich überrascht, wie viele Größen es gibt und dachte so, ja, ganz schön schlau von der Industrie eigentlich. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, das sind so ungefähr 3 Monate, in denen die angeblich mitwachsen.
Mhm. Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht mal davon ausgehen, dass ein Kind so 1 bis 2 Jahre Schnuller benutzt, verpflichte ich die Eltern ja über einen ganz schön langen Zeitraum, also natürlich ist keiner dazu gezwungen, aber man fühlt sich vielleicht verpflichtet, alle 3 Monate neuen zu kaufen.
Oh, man denkt doch, das macht Sinn, weil man muss einfach neue Klamotten kaufen, das Kind wächst, man sieht ja, wie alles größer wird. Natürlich muss
der... Natürlich wird auch der Mund größer.
Ja, und der Schnuller muss größer werden.
Ja, aber wenn wir jetzt mal an unsere Steinzeitvorfahren vielleicht denken, die vielleicht noch keinen Schnuller zur Verfügung hatten und dieses Problem, sage ich mal, auch noch nicht hatten und nur die Brust hatten, um das Kind zu beruhigen. Die Brust ist ja auch nicht mitgewachsen. Also klar, ne? Mal ist da mehr Milch, mal ist da weniger Milch, aber so grundsätzlich wächst die Brust ja halt einfach auch nicht mit und deshalb macht es Sinn, einfach immer bei der kleinsten Größe zu bleiben. Dann ist ja auch, je größer das Kind wird, je größer der Mund wird, desto weniger drückt ja auch der Schnuller irgendwo rum. Und dann macht es einfach Sinn zu gucken, dass das Material möglichst weich ist und beweglich und symmetrisch. Und flach.
Nicht wie die Kirschform.
Genau. Und wenn das ganz flach ist, dann ist meist auch der Schaft, also das, wo ja der Schnuller quasi von diesem Teil, was wir von außen sehen, zu dem Gummiteil übergeht, das sollte möglichst dünn und flach sein. Einfach damit möglichst gut trotz Schnuller ein Mundschluss möglich ist. Und das Kind halt nicht die ganze Zeit so ein O mit seinen Lippen formt, weil der Schnuller da so viel Platz einnimmt.
So viel Kraft aufwenden muss, den überhaupt im Mund zu behalten.
Und auch das, ne, nicht zu lang und möglichst leicht macht Sinn. Und dann bin ich in meiner Recherche auf etwas gestoßen, wo ich mich bei allen Babys, glaube ich, denen ich ein Geburtsgeschenk gemacht habe bisher in meinem Leben, entschuldigen kann. Tut mir wirklich leid. Ich wusste es nicht besser. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass auch die Schnullerkette einen Einfluss hat?
Nein. Also ja.
Also ja, letzte Woche, als wir die Folge schon mal aufgenommen haben. Davor?
Nicht so wirklich, nee.
Ich auch nicht.
Ja, das war eigentlich immer ein gutes Geburtsgeschenk, ne?
Ja, das ist schön. Ja. Das ist, kann man personalisieren. Gibt es in allen möglichen Formen und Farben. Sieht irgendwie immer nett aus. Ist ja auch total praktisch, weil du hast den Schnuller dann immer dabei.
Ja.
Da geht es nämlich schon los, du hast den dann immer dabei.
Und das Kind ist der kann Nachteil. Es immer greifen ab einem gewissen Zeitpunkt,
Aber vor allem habe ich nie darüber nachgedacht, dass die Schnullerkette ja auch zusätzliches Gewicht und eine zusätzliche Belastung auf den Schnuller ausübt. Also einmal hängt die ja da so dran und es ist dann ja, je nachdem in welcher Position ich mich befinde und wo die Schnullerkette ist, ist es ja vielleicht auch nochmal schwieriger, den Schnuller einfach im Mund zu behalten. Und man muss noch mehr Kraft aufbringen, um ihn die ganze Zeit drin zu lassen, damit er nicht von der Schnullerkette rausgezogen wird.
Ja, gerade so diese schönen modernen Sachen aus Holz und so,
die
noch schön umhängen.
Das, was am schönsten
aussieht. Aber das ist auch, glaube ich, ganz schön schwer im Gegensatz zu diesen zu so einfachen Plastiksachen, die meistens eher leichter sind. Das stimmt schon. Ja, es ist irgendwie ein wichtiger Aspekt. Wie gesagt, also als wir in dem Alter waren, haben wir sowas auf jeden Fall verwendet. Und fand das auch richtig praktisch.
Sorgt ja auch dafür, dass das Teil nicht die ganze Zeit runterfällt und im Dreck landet und du es dann abkochen musst. Ja. Dann brauchst du wieder einen Vorrat von 5 Millionen Schnullern.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist aber auch nochmal ein gutes Stichwort in Richtung Abkochen. Auf jeden Fall ist es, haben wir ja gerade schon gehört, der Schnuller muss nicht mitwachsen. Man muss nicht alle 2 Monate eine neue Größe kaufen, aber man muss sie schon regelmäßig ersetzen. Mhm. Und man muss sie auch regelmäßig abkochen. Ich könnte mir vorstellen, also vielleicht, weil es uns auch schon mal so ging, dass man das zwischendurch auch vergisst und dann denkt, oh, wie lange benutzt denn dieses Gerät hier eigentlich schon? Und lag das vielleicht auch eine Weile jetzt unter der Couch? Und wo hat das Kind das jetzt eigentlich her?
Lecker. Wo kommen diese ganzen Hundehaare an diesem Schnuller her? Ja. Das wäre bei uns Thema wahrscheinlich.
Aber das ist ja ein wichtiger Aspekt. Also wenn der Schnuller benutzt wird, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, dann muss man unbedingt auf die Hygiene achten, ihn regelmäßig wechseln und ihn auch immer mal wieder auskochen.
Das ist tatsächlich auch irgendwie gar nicht so leicht. Also du hast ja gerade gesagt, ne, man sollte unterschiedliche auch haben und immer mal auswechseln, aber in der gleichen Größe, wie wir gelernt haben. Und ich hatte ja dann so ein bestimmtes Bild im Kopf. Es gibt von der Zeitschrift Laktation und Stillen ein Handout zur Auswahl des Schnullers. Da ist auch eine Abbildung von einem geeigneten Schnuller. Das können wir vielleicht irgendwie auch nochmal posten. Irgendwo vielleicht mit unserem Reel mit hochladen oder vielleicht nochmal zusätzlich. Auf jeden Fall hatte ich diese Abbildung im Kopf und habe einen Schnuller gesucht, der dieser Abbildung nahe kommt. Und ich kann dir die auch gerne mal zeigen.
Ja. Ah ja. Ja, okay.
Und mit dieser Abbildung im Kopf stand ich vor diesem Regal. Ja. Und schätz mal, wie viele Schnuller so aussahen.
Ein halber. Also weil ich, zumindest so vom... Das, was ich im Kopf habe, da ist vorne dieser Saugbereich auf jeden Fall ungefähr so wie das, was du mir gerade gezeigt hast. Aber ich glaube, der Schaft ist dicker.
Ja, genau.
Ja.
Der Schaft war auch das größte Problem, einen Schnuller zu finden, dessen Schaft so flach ist, dass es möglich ist, den Mund zuzulassen, ist fast unmöglich gewesen. Ich glaube, ich habe in diesem ganzen riesigen Regal einen einzigen gehabt.
Mhm.
Und das fand ich total krass, weil ich mir so dachte, ey, dann willst du darauf achten und bist total informiert und dann ist es den Herstellern einfach scheißegal und du findest eigentlich kaum was deinen Kriterien entspricht. Eigentlich musst du dann, wenn du einen gefunden hast, gleich
einen ganz viele kaufen,
Vorrat davon kaufen.
Oder du musst halt wieder ewig recherchieren, dann musst du im Internet gucken, dann willst du es nicht auf irgendeiner großen Plattform bestellen.
Genau.
Also das ist irgendwie, das macht es einem nicht so einfach.
Ja. Und dann kommt noch dazu, dass, also theoretisch könnte man ja jetzt einfach sagen, ja, Annalena, dann sag doch mal, welcher Hersteller das war und welcher Schnuller das war. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass wir als Stillberaterin, Hebammen, wie auch immer, WHO-Kodex-konform beraten wollen, dann dürfen wir eben für solche Sachen für nichts irgendwie Werbung machen. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier einfach sagen, oder ich möchte nicht hier einfach sagen, so, kauft Schnuller, den Schnuller von der Marke in diesem Modell, sondern das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist Eltern dieses Bild mitzugeben und zu sagen, versuch darauf zu achten, weil ich eben nicht mit meiner Arbeit irgendwie, und meist ist ja so, ne, wer einen Schnuller herstellt, stellt auch Babynahrung her und stellt vielleicht auch Sachen her, die nicht so dem Baby dienen, sondern vor allem der eigenen Wirtschaftlichkeit. Ja, das ist total schwierig, finde ich. Vielleicht, aber nein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht muss ich meinen eigenen Schnuller rausbringen, aber dann verfolge ich ja auch wieder wirtschaftliche Interessen.
Ja, ja.
Es ist nicht so leicht.
Und wahrscheinlich bist du dann auch in einer blöden Zwickmühle, weil du auf der einen Seite vielleicht was super Gutes, Faires in einer guten Form produzieren möchtest und dann auf der anderen Seite ein Preis rauskommt.
Hier, mein Schnuller kostet 200 Euro.
Genau.
Aber er ist gut.
Aber dabei müsst ihr auch bedenken, unbedingt alle zwei Monate wechseln. Ne? Ein Abo-Modell gibt 5% günstiger.
Und eigentlich bin ich Stillberaterin und möchte das Stillen fördern und sage dir, eigentlich solltest du am besten gar keinen benutzen. Ja, das ist total schwierig.
Irgendwie eine ganz schwierige Situation. Ja. Und was ich noch erzählen wollte, ist zum Thema Hygiene. Auskochen ist ja irgendwie ein wichtiger Punkt. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, es ist auch gut, wenn man einfach Wasser aufkocht, das in einem Gefäß hat, wo man die Schnuller mit übergießt und die dann ungefähr 5 Minuten da drin hat und dann da wieder rausfischt. Denn es ist möglich, dass mir das schon mal passiert ist, dass ich dass ich Wasser aufgekocht habe im Topf, die da reingelegt habe. Und dann habe ich es vergessen.
Und dann gab es eine Schnullersuppe.
Und dann habe ich saß ich auf der Couch, habe Fernsehen geguckt, dann wollte ich ins Bett gehen und bin in den Flur gegangen, dachte, was riecht? Oh mein Gott! Oh, dann bin ich in die Küche gegangen und dachte, ach du Scheiße. Es war alles voller grauer Rauch. Es war nichts mehr zu sehen von den Schnuddern im Topf. Ich habe einfach, ich weiß
nicht. Waren die restlos weg?
Die waren weg. Die sind einfach geschmolzen.
Ich glaube, die hat die Schnullerfee geholt.
Oh, ich glaube, dann kommt sie direkt aus der Hölle, so wie das aussah und gerochen hat, wirklich. Das war einfach nur noch eine schwarze Masse, also eine schwarze feste Masse in dem Topf. Mm. Das Einatmen von diesem Rauch hat, glaube ich, meine Lebenszeit um 15 Jahre verkürzt.
Oh Gott.
Also ich glaube, ich meine, ich bin da auch ein sehr, sehr schusseliger und unaufmerksamer Mensch und sowas passiert mir öfters mal.
Aber Elternschaft ist ja auch was sehr Herausforderndes, genau. Und man neigt ja öfter mal dazu, Dinge zu vergessen vielleicht.
Ja, und dann muss man vielleicht zum Kind gucken und dann hat man vergessen, dass da noch was auf der Herdplatte steht. Also bitte, macht nicht den gleichen Fehler.
Also mir könnte sowas möglicherweise auch ohne Kind passieren.
Wirklich, ey.
Ja, aber das ist nochmal ein guter Tipp. Auf jeden Fall.
Voll aus dem Kontext gerissen.
Nee, das muss ich nochmal erzählen. Das ist genauso wichtig wie die richtige Auswahl des, nee, wie die Auswahl des richtigen Schnullers.
So. Ja, dass man noch ein Zuhause hat.
Okay. Aber Anna, jetzt haben wir ganz viel über dieses Ding gesprochen und irgendwie richtig viel Zeit darin investiert zu sagen, welchen man am besten nehmen soll und dass man damit sehr bedacht umgehen soll. Vielleicht gucken wir noch darauf, wie man das Ding wieder los wird.
Oh ja, das ist ein guter Punkt, der mich privat auch gerade sehr interessiert, denn das fragen wir uns auch.
Und jetzt?
Okay. Jetzt kann ich dir erzählen, was so unser erster Schritt war. Wie du das nämlich vorhin schon gut empfohlen hast, haben wir einfach ein bisschen reduziert. Mhm. Das hat unsere Zahnärztin gesagt. Vielleicht kann man dem Kind irgendwie eine nachvollziehbare Regel mit an die Hand geben. Mhm. Zum Beispiel, der Schnuller wird in der Nacht benutzt. Das heißt, der bleibt im Bett, der wohnt im Bett, der schläft im Bett. Ne, da muss er nachts arbeiten und tagsüber darf er sich ausruhen. Und wenn du wieder ins Bett kommst, zum Mittagsschlaf, zum Nachtschlaf, dann darfst du den wieder nehmen.
Ja.
Und das haben wir gemacht und das hat erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Also natürlich gibt es immer mal Situationen, wo wir den dann auch ausnahmsweise mal rausholen, weil es irgendwie gerade ganz schlimm ist oder sie sich ganz wehgetan hat und wir das Gefühl haben, wir brauchen den jetzt zur Unterstützung. Aber das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Jetzt stehen wir aber vor der Herausforderung, der soll ganz weg.
Ja, dann mach ihn doch einfach ganz weg.
Ja, da habe ich so Angst vor. Ich habe so Angst vor den Nächten.
Ja, das kann ich verstehen. Also, ich bin ja immer dafür, sehr bedürfnisorientiert vorzugehen.
Welche Bedürfnisse?
Alle. Ja. Genau, also, was wir natürlich machen können, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten wollen und nochmal überlegen wollen, okay, wie können wir das möglichst so gestalten, dass niemand Angst vor der Nacht haben muss, dann kann man sich wirklich nochmal so eine Art Bedürfnisprotokoll einfach überlegen, dass man sich mal, entweder man schreibt es sich auf oder man macht es einfach gedanklich, dass man überlegt, wann setzen wir das Ding eigentlich ein und warum? Und welches Bedürfnis steckt eigentlich beim Kind dahinter? Und wie könnten wir das Bedürfnis alternativ befriedigen? Das ist jetzt natürlich nichts, was ich abends im Bett in der Situation mache und mir so denke, so, den Schnuller nehme ich dir jetzt weg, den verstecke ich hier mal irgendwo und was ist jetzt eigentlich nochmal dein Bedürfnis? Ja. Sondern das ist halt eher wirklich sowas, was wir machen können, wenn wir uns darauf vorbereiten wollen. Abends, während man vergessen hat, dass die Schnuller gerade abkochen oder so. Das ist halt wirklich eher so eine, ich sag mal, Erwachsenenhausaufgabe als Vorbereitung. Wenn man den zum Schlafen reduzieren möchte, dann ist es oft empfehlenswert, mit dem Tagschlaf anzufangen.
Okay.
Weil ganz oft, wenn es noch einen Tagschlaf gibt natürlich, solche Veränderungen tagsüber immer ein bisschen leichter zu akzeptieren sind als nachts, weil da vielleicht noch ein bisschen der Akku noch ein bisschen voller ist, sage ich mal. Ne? Abends ist vielleicht der Tag schon anstrengend und herausfordernd gewesen. Und ich habe als Kind vielleicht gar keine Kraft mehr. Und jetzt nehmen die mir auch noch den Schnuller weg. Das ist manchmal leichter, einfach mit dem Tagschlaf anzufangen. Und wenn man eine sehr, sehr sanfte und langsame Methode wählen möchte, könnte man zum Beispiel damit anfangen, den so kurz vorm Einschlafen einfach aus dem Mund zu nehmen. Das Ziel ist, dass man quasi das Einschlafen und das Saugen nicht mehr miteinander verknüpft. Mhm. Sodass, also da muss man halt wirklich gut gucken und diesen Moment abpassen, wo das Kind wirklich so im Übergang in den Schlaf ist, wo der Arm schon so...
Ja, wo schon schlaff wird.
Am runterfallen ist, wenn man ihn hochhebt. Und dass man dann einfach guckt, dass man ihn nach und nach auch schon früher rausnimmt. Mhm. Und natürlich das Kind auf eine andere Weise beruhigt und in den Schlaf begleitet. Das wäre so eine sehr sanfte und langsame Methode, wie man das so stückchenweise nach vorn verlagern könnte und irgendwann vielleicht dafür sorgen könnte, dass der gar nicht mehr mit ins Bett genommen wird. Oder? Ja, was man auch machen kann, wir haben ja gesagt, eine alternative Beruhigungsmethode zu finden. Man kann halt auch gucken, dass man was findet, was das Kind alternativ in den Mund nehmen kann. Ne? Mhm. Manche Kinder nuckeln ja dann irgendwie auch so ein bisschen an ihrem Kuscheltier oder sowas wie ein Beißring zum Beispiel, ne, wenn es jetzt wirklich noch so ein ganz dolles Saug- oder Kaubedürfnis ist, ist eine Möglichkeit. Und vielleicht lohnt es sich einfach, die Einschlafbegleitung insgesamt noch mal ein bisschen zu verändern und zu gucken, wir kuscheln noch mal mehr oder wir hören noch ein Hörspiel, Musik, Entspannungstoni. Gibt es sowas? Oder gibt es nur Party?
Okay. Also wir haben Party-Toni, aber wir haben auch einen, den dann, wo Schlaf wieder
raus sind. Ja, sowas irgendwie vielleicht. Eine Massage, ne, was vielleicht auch noch mal so ein bisschen körperlich ablenkt. Mhm. Sowas wie Vorlesen. Manchmal ist vielleicht auch noch mal tragen eine Alternative, je nachdem wie alt und groß und schwer das Kind ist. Ist natürlich auch total abhängig vom Alter des Kindes und eben von dem Bedürfnis, dass es auch mit dem Schnuller befriedigt.
Ja, na, und dieses, man muss wahrscheinlich dann, wie du sagst, eine Alternative schaffen, eine Beruhigung zu finden und dass so die ganzen anderen Regeln, die es jetzt zum Beispiel, die man sich vielleicht schon erarbeitet hat, so das Kind, also ich gehe jetzt mal von uns aus, das Kind, wir haben es schon geschafft, so, weil das für uns wichtig ist, dass sie in ihrem eigenen Bett schläft, in ihrem eigenen Zimmer. Könnte ich mir vorstellen, dass ich dann auch sage, ja, weißt du, dann komm halt nochmal wieder mit uns ins Bett. Dann kommst du auch, wenn du in der Nacht aufwachst, dann kannst du dich besser wieder beruhigen, um dann so nach und nach schrittweise das wieder, das dann wieder auf den alten Zustand zurückzuführen, ohne Schnuller
im besten Fall. Und das haben wir auch in der Schlaffolge schon besprochen, dass das total okay ist. Und dass man da jetzt auch nicht oder Angst haben muss, dass man das Kind jetzt bis zum 18. Geburtstag nicht mehr aus dem Bett rauskriegt. Weil alles, was in Schlafsituationen passiert, ist halt eine Veränderung für die aktuelle Situation, ist nicht für die Dauer. Und man muss bei Veränderung von Schlafsituationen nicht irgendwie schon 6 Monate in die Zukunft denken, sondern ne, wenn das gerade hilft, dann ist es okay. Und wenn sich die Situation wieder ein bisschen beruhigt hat und der Schnuller nicht mehr so Thema ist, dann kann man ja auch daran wieder arbeiten, das schrittweise einfach zurückzuführen ins eigene Bett.
Naja, und auch das, also so sage ich mir jetzt hier schön mit tollen Vorsätzen, ich berichte dann, wie es funktioniert hat, dass man sich halt als Eltern auch nicht so einen Stress macht und man sich überlegt, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Und jetzt ist erstmal wichtig für uns, wir wollen vielleicht den Schnuller abgewöhnen und da ist alles andere jetzt erstmal eine Nebensache und dann, ob sie dann jetzt wieder bei uns im Bett schläft oder ob wir alle zusammen ins Bett gehen oder, ja, keine Ahnung, noch eine Stunde irgendeinen Toni hören und noch was singen und weiß ich nicht, uns noch dreimal im Kreis drehen. Das ist dann irgendwie alles okay dafür, dass man den Schnuller dann vielleicht abgewöhnt. Neben dieser ganzen Idee, das vielleicht etwas bedürfnisorientierter anzugehen, gibt es ja auch die guten alten Tricks, oder? Wie man den Schnuller los wird.
Vielleicht haben wir die auch in unserem Reel ein bisschen ausgearbeitet.
Ich hatte eine spannende
Und vielleicht hatten wir sehr viel Spaß dabei.
Ja. Aber mehr dazu in unseren Reels.
Oder in den Outtakes. Ja, es gibt natürlich irgendwie auch da solche und solche Tricks. Aber ich finde Tricks immer generell nicht so cool. Weil für mich bedeutet ein Trick immer, dass ich davon ausgehe, dass das Kind dumm ist und ich es veralbern kann. Und was ich noch, also was ich, so ein Trick wie, ich schneide jetzt den Schnuller ab und sage, ach, jetzt ist der kaputt. Das ist halt total beknackt, aus meiner Sicht.
Fühlt sich auch so komisch an. Kann ich aus meiner Selbsterfahrung berichten.
Du kannst ja daraus berichten. Ne? Das ist ja auch, also wenn ich dann nochmal an auch, also was mache ich denn dann, wenn ich das Ding abgeschnitten habe und sage, guck mal, der ist kaputt und das Kind sagt, oh, ich kann den trotzdem noch im Mund stecken.
Ah, ja, aber das, was ich denke, was daran für das Kind beruhigend ist, ist ja halt ne, das Saugen. Und das gelingt nicht mehr, wenn der kaputt ist, weil der dann Luft zieht und dann hat man aber, also ich habe das ja versucht und ich musste noch mehr Kraft aufwenden, den im Mund zu behalten. Und auf der einen Seite, wenn ich mich in so ein Kind hineinversetze, denke ich, ist das halt meine gewohnte Beruhigung. Ich liebe den vielleicht ein bisschen,
ja,
und ich bin auch ein bisschen abhängig danach. Und dann funktioniert das aber alles nicht mehr so gut. Und das ist doch irgendwie noch dreimal frustrierender, mhm, eigentlich.
Oder stell dir mal vor, ich habe so einen starken Willen, dieses Ding zu behalten, ja, dass ich dann einfach noch doller sauge.
Ja.
Und was mache ich dann als Erwachsener? Ich habe gesagt, das Kind ist kaputt und das Kind. Genau. Ich habe gesagt, das Kind ist kaputt. Ich habe gesagt, der Schnuller ist kaputt und das Kind sagt, nee, guck mal, geht doch noch. Ja, und was mache ich dann? Dann habe ich ja voll meine Glaubwürdigkeit auch so ein Stück weit verloren. Und am Ende habe ich dann eigentlich kein logisches Argument mehr zu sagen. Ja, du kannst ihn jetzt leider trotzdem nicht mehr benutzen. Ja. Also ja. Das, und was ich auch immer schwierig finde, ist, wenn andere Personen so als Moralinstanz dazu genutzt werden. Auch das haben wir möglicherweise im Reel dargestellt. Mhm. Sowas wie, der Zahnarzt ist dann traurig, wenn du das Ding nicht benutzt. Wäre man ein schlaues Kind, würde man vielleicht dagegen argumentieren, dass der Zahnarzt sich ja über Kieferfehlstellungen freuen könnte, weil er dann mehr Geld abrechnen könnte.
Wer weiß.
Oder sowas wie, der Osterhase ist traurig oder der Weihnachtsmann wird traurig oder du kriegst dann keine
Geschenke.
Ja, genau das. Also das finde ich halt immer richtig blöd. Und auch wenn ich das so auf mich projiziere und sage, ich bin dann ganz traurig, weil das macht am Ende dem Kind nur ein schlechtes Gewissen und hilft ihm aber auch nicht mit seiner eigenen Traurigkeit auch umzugehen, weil ich dieses Ding jetzt abgeben muss.
Und warum bist du jetzt traurig?
Ja,
warst du schon immer traurig, wenn ich den benutzt habe?
Ja.
Aber mir hat er doch so gute Gefühle beschert.
Ja.
Warum bist du deswegen so traurig?
Ne? Ja, das finde ich halt immer schwierig. Ich finde, es macht Sinn, je nachdem, wie alt das Kind auch ist, ne, das Kind einzubeziehen, auch Sachen abzusprechen, so wie du das ja schon gesagt hast, weil das erhöht auch zum einen die Kooperationsbereitschaft und zum anderen auch so ein bisschen das Verständnis des Kindes und dass es das vielleicht irgendwann nachvollziehen kann. Und klar, das wird anstrengend und also je nach Abhängigkeit vielleicht auch. Wir müssen geduldig sein, wir müssen die Emotionen begleiten, wir müssen Verständnis zeigen, ne? Vielleicht auch an anderer Stelle dann erstmal Kompromisse zu machen. Und auch hier ist es ja wie in der Schlaffolge, ne? Der Fokus verlagert sich einfach. Mhm. Es geht jetzt erstmal nicht mehr darum, möglichst schnell einzuschlafen, sondern anders einzuschlafen.
Ja.
Es geht nicht mehr darum, möglichst schnell das Kind zu beruhigen, sondern es anders zu beruhigen. Mhm. Kann dazu führen, dass zum Beispiel in Situationen, wo das Kind traurig ist, das einfach im Moment ein bisschen länger dauert.
Ja.
Aber langfristig habe ich damit ja oder verfolge ich damit ja ein gutes Ziel.
Und was man, glaube ich, bedenken muss, ob man diese Tricks jetzt anwendet oder nicht, ist es ja so oder so die gleiche blöde Situation.
Genau.
Und mit diesen fiesen Tricks, von denen wir gerade berichtet haben, macht das dem Kind das einfach noch schwieriger,
würde
ich denken. Auf der anderen Seite ist es natürlich in Ordnung, so Punkte zu schaffen, die für das Kind besser nachzuvollziehen sind. Ich meine, ich brauche dem Kind jetzt keinen Vortrag über Zahnfehlstellungen halten. Und
so eine Präsentation sowas mit Bildern vom offenen Bild?
Genau.
Willst du so aussehen?
Setz dich bitte hin. Also ich gliedere meinen heutigen Vortrag in so Wäsche. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Deswegen ist es, glaube ich, schon in Ordnung zu sagen, es gibt jetzt hier eine Figur, die wir uns überlegen und ob das die Schnullerfee ist oder ob das der Osterhase ist oder ob das der Weihnachtsmann ist. Wo man vielleicht das
Kind oder der Zahnarzt.
Oder der Zahnarzt, genau. So Partner in Crime mäßig.
Ja.
Dass man das Kind darauf vorbereitet, den Schnuller wollen wir jetzt abgeben. Das ist jetzt Zeit dafür, du hattest den ganz lange und jetzt verabschieden wir uns so langsam. Und zum Beispiel der Osterhase, der nimmt alle deine Schnuller mit. Und dafür kriegst du ein großes Geschenk. Das kann natürlich eine Sache sein, die ganz positiv ist, um das vielleicht auch schon mal so vorweg ein bisschen positiver zu besetzen. Das Problem hat man am Ende trotzdem, wenn das Kind traurig ist und sich beruhigen möchte damit, ist es immer noch nicht da.
Oder wenn es einfach sagt, ich gebe das Geschenk zurück, wenn ich dafür die Schnuller wieder bekomme.
Dann würde ich sagen, muss es schon ein gut gewähltes Geschenk sein. Oder du hattest auch noch eine tolle Idee, finde ich, die so die Nachvollziehbarkeit noch mal besser macht.
Ja. Also man könnte ja auch einfach den Schnuller verschenken.
Ja.
Wenn im Freundeskreis vielleicht ein neues Baby kommt. Ich glaube, in der eigenen Familie, wenn ein neues Geschwisterkind kommt, ist es schwierig. Weil das sind ja dann meine Schnuller und ich habe die immer noch im gleichen Haushalt vor der Nase. Aber wenn vielleicht irgendwo im Freundeskreis oder so ein anderes Baby ist, oder theoretisch könnte man ja auch sagen, guck mal, wir spenden die dem Krankenhaus.
Ja,
klar. ne, muss man gucken. Also vielleicht auch ein bisschen verarscht, weil das Krankenhaus würde die Schnuller halt wahrscheinlich annehmen. Aber ne, wir bringen die halt irgendwo hin, wo Babys sind.
Ja.
Und die benutzen die jetzt, weil die brauchen die. Und du brauchst den vielleicht nicht mehr unbedingt. Mhm. Und ich habe letztens Bücher recherchiert, eigentlich zum Thema Windelabschied. Aber da habe ich festgestellt, dass es auch Bücher zum Thema Schnullerabschied gibt. Und vielleicht ist auch das nochmal eine Alternative zur PowerPoint-Präsentation.
Ja.
Um das einfach nochmal, ja, auch einfach im Alltag zu thematisieren, nicht abends in dieser Schlafsituation, sondern so tagsüber einfach mal drüber zu sprechen. Zu sagen, guck mal, dieses Kind oder diese Figur aus dem Buch gibt jetzt auch ihren Schnuller ab. Vielleicht könnte uns das inspirieren.
Ja.
Und was wir Freitag gar nicht mehr gesagt haben, was mir aber noch eingefallen ist, an manchen Stellen gibt es auch so einen Schnullerbaum.
Ja,
ich glaube, das gibt es sogar hier im Krankenhaus. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich muss es recherchieren.
Ich weiß aber, es gibt einen Tierpark hier in der Gegend, wo es, also für diejenigen, die aus dem Harz kommen, der Tierpark in Wernigerode, wo man, ich glaube, da zahlt man nicht mal Eintritt. Das ist auf Spendenbasis. Und da stand auch immer ein Schnullerbaum. Und dann kann man seinen Schnuller dahin hängen. Und dann hängt er da und das sieht niedlich aus.
Man kann ihn immer mal besuchen und da winken und sagen, hallo Schnuller, wie geht's dir? Alles gut?
Du bleibst hier, wir nehmen dich nicht wieder mit.
Besuchen dich immer
mal. Aber das ist vielleicht auch noch meine, also einfach, weil das so einen Symbolcharakter hat und so einen festen Ort. Und ich weiß, der ist nicht weg und irgendwo im Nirvana verschwunden, sondern der hängt da. Und andere erfreuen sich vielleicht an dem Anblick.
Erleichtert den Abschied vielleicht. Mhm. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, da hilft, glaube ich, gar nichts. Es ist egal, wie sanft man das gemacht hat. Es ist einfach blöd und man muss das aushalten und einfach das gut begleiten.
Und am Ende kommt es auch ein bisschen aufs Kind an, finde ich. Es gibt Kinder, denen kann ich das super erklären, mit denen kann ich so ein Abschiedsritual zelebrieren. Und es gibt vielleicht auch Kinder, denen das Herz brechen würde und für die einfach eine andere Variante besser passt. Aber ich glaube, da kennt ja auch jeder sein Kind einfach am besten und kann das gut einschätzen.
Genau. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass der Schnuller ja auch irgendwann wieder abgewöhnt werden sollte, im besten Fall. Wann ist eigentlich altersmäßig ein guter Zeitpunkt, weißt du das?
Ich habe da ein bisschen rumgeschaut und habe ganz oft die Angabe gefunden, so zwischen 7 bis 12 Monaten.
Oh.
Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr ihn länger benutzt habt.
Wie wir.
Genau, also mit der Begründung, dass da so ein bisschen ja auch die Freude am Kauen kommt und die Beikosteinführung startet und das ja vielleicht auch ein guter Zeitpunkt sein könnte, weil man dann einfach sich an neue Texturen und Geschmäcker im Mund gewöhnen kann und das alles ohne Schnullerzeit erkunden kann. Ja, das war so die Angabe, die ich gefunden habe. Ich glaube aber ehrlich gesagt, das ist jetzt total subjektiv und aus meiner Erfahrung und aus den Kindern, die ich kenne, ich glaube, das ist ein Alter, in dem das die wenigsten machen. Also
ich denke nämlich auch gerade so an die Krippenzeit. Wir haben unser Kind dann ungefähr mit einem Jahr in die Krippe eingewöhnt und dann fingen die ganzen Krankheiten an. Und also so diese ersten Male Fieber oder ganz schlimme Erkältung oder so, da war ich schon auch ehrlich gesagt sehr froh, dass uns dieser Beruhigungssauger noch helfen konnte.
Und was da ja auch wieder dazu kommt, möglicherweise, je nachdem wie intensiv man den nutzt, ist diese Abgewöhnung, Entwöhnung, wie auch immer wir es nennen wollen, Entzug, ja auch ein großer Schritt. Und man sollte einfach gucken, dass man das nicht mit 1000 anderen großen Schritten kombiniert. Also ich finde immer, Eingewöhnung ist der schlechteste Zeitpunkt, auch kurz vor der Eingewöhnung und kurz nach der Eingewöhnung, um irgendwas zu verändern. Also um die Schlafsituation zu verändern, um Schlafen im eigenen Bett anzufangen, um abzustillen, um den Schnuller zu entwöhnen, was auch immer an großen Veränderungen so ansteht, ist, finde ich, immer der Zeitpunkt um die Eingewöhnung herum der denkbar schlechteste Zeitpunkt, weil das einfach so ein großer Schritt ist fürs Kind und so eine große Veränderung, dass wir da dem Kind nicht noch 20.000 andere Veränderungen zumuten müssen, wenn es nicht nötig ist. Klar, gibt immer Zeitpunkte, der Zahnarzt sagt, ihr müsst jetzt sofort damit aufhören, du musst aus irgendwelchen Gründen sofort abstillen, was auch immer, und die Eingewöhnung steht an, ja, dann ist es so, dann müssen wir gucken, wie wir es gut machen können, aber grundsätzlich würde ich persönlich das niemals, keine Veränderung der Welt mit der Eingewöhnung kombinieren.
Okay, gut. Dann war das so die Abschlussfrage zum Thema. Und zwar, es hat natürlich trotzdem was mit dem Thema zu tun, aber geht mal in eine ganz andere Richtung. Du hast ja vorhin gesagt, hier so die unsere Steinzeitvorfahren, die das ja alles noch nicht hatten. Ja. Mit dem Schnuller und Beruhigungssauger und so. Was denkst du denn, wie lange gibt es eine Art Beruhigungssauger schon für Babys?
Okay, also ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass es ein bisschen doof ist, weil ich die Frage Freitag schon mal beantwortet habe. Ich habe hier Freitag sehr lang rumgerudert. Also meine Idee war das vor oder nach 1900? Du hast gesagt, es war vor 1900.
Ein bisschen.
Dann habe ich gesagt, viel davor oder ein bisschen. Und du hast gesagt, glaube ich, ein bisschen. Es war sehr viel davor. Also ich dachte, das wäre vielleicht so eine Industrieerfindung und davor haben wir einfach unsere Brust genommen.
Oder das, den Daumen.
Ja, oder den großen Zeh oder was auch immer.
Ja,
das war meine Idee dahinter. Ich bin sehr schlecht mit Geschichte und ich hatte irgendwas mit 1900 geschätzt.
Ja.
Anna, bitte erzähl uns mehr.
Ja, ich
vom ersten Schnuller.
Ich zitiere aus einer weniger wissenschaftlichen Quelle, die Tiroler Zeitung. Fand es aber trotzdem super spannend und wollte es euch mal vorlesen. Die alten Ägypter sollen ihren Kleinen schon vor 4500 Jahren mit süß gefüllten, tönernen Saugtöpfchen beruhigt haben.
Bis hierhin klingt es noch
und dann
okay.
Denkt sich, tönerne Saugtöpfchen. Erzähl mir mehr. Mach ich. In der Antike gab man diesen Schnullern das Aussehen von Tieren. Okay. In einer großen Öffnung am Hinterteil wurde der Brei eingefüllt und durch die Nasenlöcher des Tierchens saugte das Baby ihn heraus.
Oh mein Gott. Ja. Also, ich bin nicht mehr so verstört wie Freitag, weil ich es einfach schon mal gehört habe, aber es ist so verstörend, diese Vorstellung. Das macht mich immer noch fertig. Ich habe das ganze Wochenende darüber nachgedacht.
Ja, schon, oder?
Ja.
Und man denkt, okay, süßer Brei, so Süßkram ist vielleicht noch einigermaßen nachvollziehbar. Aber es gab noch andere gute Ideen. Und zwar gab es vom Mittelalter bis ungefähr ins 18. Jahrhundert in Mitteleuropa sowas wie Lutschbeutelchen. Das waren so zusammengebundene Stückchen Stoff und die waren auch entweder mit süßem Brei gefüllt, mit Zucker, mit Honig.
Ne, oh Gott, Honig für solche. Ja.
Soweit irgendwie vielleicht einigermaßen noch verständlich. Manchmal wurden aber auch Mohnensamen benutzt. Ja, so ein bisschen.
Bisschen high machen
das, ja. Oder auch oft getränkt in Laudanum. Was ist Laudanum? Ein alkoholhaltige Opium-Tinktur.
Großartig.
Also macht man sie doppelt abhängig. Nicht
ganz
nur
toll,
vom Saugen,
ganz toll.
Sondern auch von der Substanz.
Wirklich. Also, und ich finde das so absurd. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du das jemandem erzählen würdest, der sich noch nie damit beschäftigt hat, der würde doch denken, das kann nicht sein, das hast du dir ausgedacht.
Oder richtig geschaffte Eltern würden sagen, ach ja, das ist eine Möglichkeit. Opium, wo kriege ich das? Nein, natürlich
nicht. Das ist auf gar keinen Fall eine Möglichkeit.
Nein,
dann nehmt lieber den Beruhigungssauger und riskiert deinen offenen Biss.
Ja. Aber man sieht ja auch daran, dass das schon auch lange ein Bedürfnis war, dem Kind etwas zur Verfügung zu stellen, was die Regulation unterstützt und wo die Eltern vielleicht ein bisschen entlastet werden. So würde ich jetzt einfach mal formulieren.
Ja. Und man sieht auch, dass wir uns glücklicherweise weiterentwickelt haben und heute modernere Möglichkeiten haben.
Oh mein Gott.
Also, vor allem diese Sache mit dem Hinterteil und der Nase. Also,
der Nase
da komme ich nicht drauf klar. Wirklich nicht.
Vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen googeln. Ich würde gerne Bilder davon sehen, wie so ein Mustöpfchen aussieht. Ja.
Wir gucken uns das an und dann machen wir einen Töpferkurs und töpfern selbst so.
Toll.
Okay, ich habe mir tatsächlich noch mal eine andere Frage überlegt. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn du noch mal so an die Schnullerentwicklung deines Kindes denkst und du hast ja gesagt, dass sie den schon sehr früh bekommen hat im Krankenhaus und dass du zwischendurch dich auch mal gefragt hast, wo gibt es jetzt hier die nächste Entzugsklinik?
Ja.
Kannst du ausmachen, was so der Punkt war, an dem ihr sozusagen die Kontrolle verloren habt? Oder was vielleicht so der Grund dafür war, dass ihr den vielleicht auch öfter gegeben habt? Oder ja, was du vielleicht auch anderen Eltern raten würdest, damit sie sich nicht irgendwann die Frage nach der Entzugsklinik stellen?
Okay. Das sind irgendwie viele Fragen in einem.
Wann habt ihr die Kontrolle verloren?
Also, wann haben wir die Kontrolle verloren? Ich glaube, wir sind aus dem Krankenhaus wiedergekommen. Da waren wir ja schon gut mit Beruhigungssauger versorgt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätten wir den auch wieder ruhig wieder wegnehmen können. Ich glaube, da hat sie sich auch noch gar nicht so daran gewöhnt gehabt. Allerdings ist natürlich erstmal alles neu. Und wie du ja vorhin gesagt hast, man denkt hier, Baby, Schnuller im Mund. Und ich habe mir da vorher auch nicht so ganz krass Gedanken drüber gemacht. Also so wie ich mich jetzt hier zum Thema dieser Folge damit auseinandergesetzt habe. Und nach so der ersten Eingewöhnung und so einer ersten schwierigen Phase, die dann vielleicht so nach 3-4 Monaten rum war, wäre das, glaube ich, ein guter Zeitpunkt gewesen, um ihn zu reduzieren. Als ich habe die Anfangselternzeit mit unserem Kind gemacht, als ich ja das Gefühl hatte, so, wir haben ungefähr einigermaßen eine Tagesroutine, wann ist es mir wichtig, ich würde gerne danach so viel wie möglich schlafen und vielleicht auch ab Mittagsschlaf. So. Und rückblickend würde ich, glaube ich, versuchen, so tagsüber das weniger zu nutzen, auch wenn das Kind tagsüber schläft. Und war es bei mir so, sie ist öfter an der Brust eingeschlafen und dann braucht man ja da später nicht noch irgendwie den Schnuller reindrücken. Ist ja eigentlich vielleicht gar nicht nötig. Also ich glaube, so würde ich es versuchen anzugehen. Und ich würde mich von Anfang an für eine andere Schnullerform entscheiden. Und es gibt so ganz kleine, also die haben nur, ja, die sind nicht so lang, da ist nicht so wenig Material, was die Kinder im Mund haben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann das auch nicht mehr so attraktiv wird, weil das total anstrengend ist, daran zu saugen, sodass es vielleicht eher nicht mehr so ein Thema ist, sodass man gar nicht über Entzugsklinik nachdenken muss. Also, und der Zeitpunkt, wo ich so dachte, oh, jetzt hier sind wir hier, vielleicht brauchen wir eine Entzugsklinik, war, glaube ich, so zwischen einem Jahr und anderthalb.
Ja.
Weil da haben wir da tatsächlich nicht mehr so die Kontrolle. Oh Gott, das hört sich ganz falsch an, aber es ist so, sie war in der Kita, das hat alles gut funktioniert, auch ohne Schnuller, nur zum Schlafen. Und dann habe ich sie abgeholt und hatte den direkt gekriegt, so für die Fahrt, dann kann sie sich noch mal ein bisschen beruhigen und konnte dann frei darüber verfügen.
Ja.
Und ein Tipp für alle Eltern ist auf jeden Fall das, was du auch gesagt hast, nicht frei verfügbar fürs Kind. Denn, wie du auch richtig gesagt hast, das ist eine Art Medizin und so würde ich, glaube ich, immer versuchen, das zu sehen und mit meinem Partner vielleicht auch so zu besprechen, dass man sich gegenseitig darauf hinweist, wenn man selber auch gerade das Gefühl hat, muss das Kind jetzt gerade wirklich den Schnuller kriegen oder können wir noch was anderes versuchen? Und manchmal ist man ja selber so im Tunnel und merkt das gar nicht und gibt ihn dann hin.
Ja.
Also ich würde eine andere Schnullerform nehmen. Ich würde versuchen, den später einzuführen. Ich würde ihn beim nächsten Kind trotzdem nehmen, glaube ich. Einfach weil die Erleichterung, die es uns verschafft hat, das ist es mir wert.
Ja.
Also ich weiß nicht, vielleicht hört sich das jetzt ganz schlimm an, aber das empfinde ich einfach so. Und ich würde es viel dosierter einsetzen und für das Kind nicht frei verfügbar haben.
Ja, ich finde, das ist ein gutes Fazit nochmal von dem, was wir heute so erzählt haben. Und du hast gerade gesagt, vielleicht klingt das ganz furchtbar, dass du sagst, das ist es dir wert. Aber ich glaube, dass es auch ganz, ganz doll aufs Kind ankommt. Und dass es vielleicht Kinder gibt, wo wir sagen, ja, wir können den ganz easy weglassen. Das ist gar nicht so schlimm. Und ich fühle mich auch ohne Schnuller vielleicht nicht so super überlastet.
Ja.
Aber dass es vielleicht auch Kinder gibt, die einfach mehr weinen und denen die Regulation auch viel schwerer fällt und wo man als Eltern das auch einfach vielleicht noch mal mehr als Entlastungsmöglichkeit braucht. Und ich glaube, das ist noch mal wichtig, dass wir das sagen, dass da ja auch, dass wir klar das heute ein bisschen allgemein zusammengefasst haben, aber dass jedes Kind total individuell ist und jede Familie und jede Bedürfnisse der Eltern auch und des Kindes. Und dass man sich einfach, glaube ich, aus diesem Thema das mitnehmen kann, was für das eigene Kind und die eigene Situation gerade gut passt. Und das, wo man denkt, naja, das muss ja vielleicht auch nicht sein, das lässt man einfach
noch mal ein bisschen abwägen.
Genau, ja.
Das würden wir gerne mitgeben.
Ja,
mhm.
Das war ein schönes Fazit.
Okay, damit sind wir fertig.
Mit unserer unendlich langen Folge.
Gut.
Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge.